Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche euch und uns allen natürlich ein schönes neues Jahr 2025. Eine wichtige Sache will ich außerdem diesmal vorweg kommunizieren. Es wird vorübergehend eine Änderung bei Her Story geben. Ich habe lange darüber nachgedacht und mich mit der Entscheidung auch nicht leicht getan, aber Her Story wird bis auf Weiteres nur einmal im Monat erscheinen, also jeweils zum Monatsanfang. Ich würde den Zwei-Wochen-Rhythmus wirklich gerne fortführen, aber er bringt mich momentan wirklich an meine Grenzen. Ich mache einen Vollzeitjob und ich arbeite momentan zusätzlich an zwei großen Projekten, die mit Her Story zu tun haben. Die sind leider noch nicht so spruchreif, dass ich sie kommunizieren kann. Aber immerhin kann ich euch sagen, dass in meinem kleinen Her Story Universum aufregende Dinge passieren. Und die fordern mich aber eben wirklich so sehr momentan und die fordern so viel von meiner Zeit, dass ich einfach nicht alles in diesem Rhythmus gleichzeitig jonglieren und stemmen kann. Und deswegen, weil ich auch jetzt ein paar Mal wirklich an dem Punkt war, wo ich wirklich gerudert habe, musste ich dann so ein bisschen mit mir ins Gericht gehen und habe über den Jahreswechsel darüber nachgedacht und habe mich entschieden, es geht erstmal nicht anders. Her Story muss erstmal einmal pro Monat erscheinen. Das heißt aber nicht, dass das auf immer und ewig so bleiben muss. Und ich kann verstehen, wenn das manche von euch jetzt ein bisschen traurig macht, dass sich der Rhythmus erstmal ändert, aber ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung und bleibt Her Story auch weiterhin treu und hört den Podcast auch weiterhin genauso gern. Nachdem ich ja jetzt gemeinerweise zwei Projekte angeteasert habe, da kann ich euch sagen, wenn ich da mehr Details verraten darf, dann erfahrt ihr es natürlich als erstes. Und ich habe vielleicht auch noch ein kleines Trostpflaster. Ich bin nämlich im März wieder für Lesungen unterwegs. Und zwar bin ich am 7. März für eine Lesung in Karlsruhe, am 11. März bei einer Lesung in Langenfeld im Rheinland, am 13. März lese ich in Berlin und am 18. März lese ich auf der Literaturmesse in Bamberg. Die genauen Details, die findet ihr in den nächsten Tagen oder ab den nächsten Tagen dann auch auf meiner Website. Und vielleicht tröstet euch das ja erstmal so ein kleines bisschen drüber hinweg, dass ihr jetzt ein bisschen auf mich verzichten müsst, beziehungsweise dass ich nur einmal im Monat komme. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns auf einer der Lesungen sehen. Ja. Dann jetzt aber auch wirklich genug der Vorrede, dann lasst uns in die heutige Folge einsteigen. Heute nehme ich euch nämlich mit nach Georgien. Wir blicken ins 12. und 13. Jahrhundert und wir lernen eine der bemerkenswertesten Frauen des Mittelalters kennen, wie ich finde, nämlich Tamar von Georgien. Tamar führte Georgien in eine Phase des Wohlstands, der militärischen Erfolge und des kulturellen Aufschwungs. Und Tamars Regierungszeit über Georgien wird häufig als goldenes Zeitalter beschrieben. Das stimmt auch, ihre Herrschaft war wirklich sehr erfolgreich. Spannend finde ich aber, dass das gerne ein bisschen wischiwaschi umschrieben wird. Also Georgien war unter ihr sehr wohlhabend und Tamars Herrschaftsgebiet vergrößerte sich. Wie passiert sowas wohl? Das ist natürlich die Folge militärischer Auseinandersetzungen und Eroberungen. Und ich finde es immer wieder spannend, dass bei weiblichen Herrscherinnen das Pendel entweder in die eine oder in die andere Richtung schlägt. Wenn ihr euch daran erinnert, als ich über Olympias gesprochen habe, die wurde als intrigant, auch als aggressiv und zu ehrgeizig dargestellt. Also entweder es schlägt sehr in diese negative Richtung oder militärische Exkursionen, wie die bei Tamar, werden in der Erinnerung, in der Geschichtsschreibung ein Stück weit heruntergespielt oder übergangen und die Herrscherinnen werden lieber als besonders wohltätig oder kunstbegeistert oder ähnliches dargestellt. Auf Tamar trifft eben beides zu. Sie förderte Kunst, Kultur und Bildung im Land. Sie war wirklich sehr wohltätig und das Geld dafür, das kam immer wieder von äußerst erfolgreich geschlagenen militärischen Auseinandersetzungen, die ihr Herrschaftsgebiet und den Einfluss ihres Landes in der Region eben auch vergrößerten. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Tamar wurde etwa 1160 geboren und ihre Familie war die georgische Herrscherdynastie der Bagratiden. Die Bagratiden waren einst ein Fürstenhaus gewesen und sind dann aufgestiegen und waren ab dem 9. Jahrhundert die Königsdynastie. Sie leiten ihre Abstammung sogar vom biblischen König David her, also es gibt ein sehr stolzes Selbstverständnis in dieser Dynastie, in die Tamar da hineingeboren wird. Tamars Urgroßvater hieß auch David und bekam den Beinamen der Erbauer. Er hatte das Volk der Seldschuken aus Georgien vertrieben. Die hatten also versucht, das Land zu besetzen und unter ihre Kontrolle zu bekommen. Und David der Erbauer hatte sie nicht nur zurückgedrängt, sondern war auch schon jemand, der das Herrschaftsgebiet von Georgien erweitert hatte. Georgien war schon unter ihm zu einer kleinen bis mittleren Regionalmacht herangereift. Aber es gab Spannungen innerhalb des Landes. Denn David der Erbauer hatte auch Reformen angestoßen. Es gab einen sehr mächtigen Adel im Land, der eigene Interessen verfolgte und der sehr machtgetrieben war, sehr machtbewusst und machtgierig, kann man sagen. 1177 rebellierte dann eine Gruppe von Adligen gegen Tamars Vater, König Georgi III. Diese Verschwörer wollten Georgi III. Stürzen und einen Neffen des Königs namens Demna auf den Thron hieven. Aber Tamars Vater besiegte diese Rebellen und sicherte sich also seine Herrschaft. Und Demna bekam eine Strafe, die nach den damaligen Gesetzen sehr grausam ausfiel. Er wurde nämlich geblendet, sodass er blind war, und er wurde kastriert. Und er starb kurz darauf an den Folgen dieser gewaltsamen Strafe. Und Georgi III. Konnte seine Macht zwar in diesem Moment sichern, aber das waren im Prinzip Alarmglocken, die da läuteten. Diese Ereignisse der Revolte, die waren wirklich wie eine Mahnung, denn sie machten sehr deutlich, wie wackelig Georgis Machtbasis war. Und dazu kam noch ein Problem, denn Georgi III. Hatte keine männlichen Nachkommen. Und damals ging die Macht eben eigentlich immer an männliche Nachkommen über. Frauen waren, das wisst ihr mittlerweile genauso gut wie ich, die absolute Ausnahme. Und Tochter Tamar war zwar klug und fähig, aber Georgi III. Musste sich jetzt überlegen und erkannte auch, dass er Vorkehrungen treffen musste, um die Macht an seine Tochter übergeben zu können und eine neue Rebellion nach seinem Tod zu verhindern. Und deshalb traf er eine ziemlich kluge Entscheidung. Er erhob Tamar nämlich zu seiner Mitregentin. Er krönte sie 1178 zur Co-Herrscherin. Da war sie wahrscheinlich gerade 18 Jahre alt. Und Tamar wird übrigens von den GeorgierInnen als König Tamar angesprochen, nicht als Königin. Die Krönung ist also einerseits politisches Kalkül des Vaters, aber sie ist auch ein Zeichen, wie sehr Georgi III. Auf die Fähigkeiten seiner Tochter vertraut. Er vertraut ihr nach seinem Tod die Herrschaft über Georgien an. Und Georgien hatte bis dahin noch nie eine allein regierende Königin gehabt. Und in den nächsten 6 Jahren nach ihrer Krönung zur Mitregentin regieren also Tochter und Vater Seite an Seite und Tamar lernt von ihrem Vater aus erster Hand alle Regierungsaufgaben kennen. Ihr Vater stellt außerdem sicher, dass eine Reihe von mittelständischen, einfacheren Bürgern in den Staatsdienst aufsteigen. Auf diese Weise will er den Einfluss des rebellischen Adels eindämmen. Allerdings macht er sich damit natürlich auch weiter Feinde, denn dem Adel gefällt es überhaupt nicht, dass die Macht so begrenzt wird und dass die Macht nicht mehr nur bei ihnen liegt. Und man wartet also in diesen Kreisen des Adels nur auf die Gelegenheit, sich zu rächen. Und diese Gelegenheit, die bietet sich, als Georgi III. 1184 stirbt. Tamar tritt jetzt offiziell die Alleinherrschaft an, aber genau jetzt wittern eben Adel und auch Teile des Klerus ihre Stunde. Sie stellen Forderungen an Tamar und nur wenn Tamar diesen Forderungen zustimmt, akzeptieren die Adligen sie auch auf dem Thron. Das sieht zum Beispiel so aus, dass der Patriarch der georgischen Kirche fordert, Kanzler der Krone zu werden. Also im Prinzip einer der wichtigsten Berater, einer der wichtigsten Entscheider. Und die Adligen, die drehen auch die Reformen von Tamars Vater zurück, mit denen ihre Macht bei politischen Entscheidungen beschnitten worden war. Sie versuchen im Prinzip Tamar zu einer Marionette zu machen. Sie darf noch auf dem Thron sitzen, aber die Entscheidungen wollen eigentlich wieder die Adligen im Hinterzimmer oder eben in ihrem Kreis fällen. Tamar muss sich sogar ein zweites Mal krönen lassen, und diese zweite Krönung, die war also wie ein Symbol, dass sie jetzt Königin von Gnaden des Adels war, also dass man ihr das erlaubte, aber dass es eben ohne diese Erlaubnis und die Toleranz des Adels wäre sie in diesem Moment nicht auf dem Thron akzeptiert worden. Deshalb sind ihre ersten Regierungsjahre auch geprägt von Kompromissen. Sie hat am Hof nur ganz wenig Vertraute, denen sie eben auch wirklich vertrauen kann, dass sie sie nicht verraten oder gegen ihre Interessen handeln. Und alle wichtigen Entscheidungen werden vom mächtigen Adel mit überwacht und beeinflusst. Sie kann also kein eigenes Herrschaftsprogramm in dem Sinn entwickeln und durchsetzen in diesen ersten Jahren. Und dann ist dann noch ein Punkt, bei dem man sie überhaupt nicht mitreden lässt, nämlich die Ehe. Die Adligen drängen Tamar zu heiraten, um die Dynastie zu sichern. Außerdem kann sich niemand vorstellen, dass eine Königin in den Krieg ziehen wird oder Militärzüge im Fall eines Angriffs organisieren kann. Sie soll also unbedingt einen Mann an ihrer Seite haben, der als militärischer Anführer fungiert. Bei der Wahl des Ehemanns hat Tamar aber keine Mitsprache, denn die Adligen und die Geistlichen suchen jemanden aus und ihre Wahl fällt auf den russischen Prinzen Juri Bogoljubski. Man hält den für einen sehr fähigen jungen Mann und eine gute Wahl. Und es gibt eine alte Chronik, in der also über diese Regierungszeit von Tamar berichtet wird. Nun muss man bei alten Chroniken immer dazu sagen, dass die auch schon immer mit einer Agenda geschrieben werden. Die werden entweder für jemanden geschrieben, um jemanden zu huldigen oder um jemanden besonders schlecht aussehen zu lassen. Man muss also die immer so ein bisschen vorsichtig genießen sozusagen. Und in dieser alten Chronik wird Tamar sogar zitiert. Sie wird mit den Worten zitiert: Wie könnt ihr von mir erwarten, dass ich einen so überstürzten Schritt tue? Wir wissen nichts über das Verhalten dieses Fremden, noch über seine Taten, noch über seine Tapferkeit, Natur oder Gesinnung. Lassen Sie mich warten, bis wir seine Tugenden oder Mängel erkennen. Ob sie das jetzt wirklich alles genau so gesagt hat, sei dahingestellt. Aber die Chronik deutet hier an, dass sie mit der Wahl nicht sofort einverstanden war und dass sie womöglich wirklich Widerspruch eingelegt hat. Allerdings blieb dieser Widerspruch ja der Verhalte, denn das Parlament blieb stur und verwies auf ihre Kinderlosigkeit und dass es eben notwendig war, ein Nachkommen zu zeugen und dass das Land unbedingt einen Anführer für die Armee brauchte. Und deswegen musste Tamar 1185 gegen ihren Willen den russischen Prinzen Juri heiraten. Und wenig überraschend verlief diese Ehe nicht besonders gut. Das nimmt der Eintrag in der Chronik ja fast schon vorweg. Die Ehe verläuft unglücklich, denn Juri stellt sich schnell als Trinker heraus. Er soll wohl auch gewalttätig gewesen sein und er war offenbar wahnsinnig unzuverlässig. Also auch als militärischer Anführer war er einfach ja nicht viel wert. Und schwanger wird Tamar auch nicht, zum Glück kann man ja nur sagen, wenn diese Ehe auch noch gewalttätig war. 2,5 Jahre hält sie es in dieser Ehe aus und dann schafft sie es endlich, die Adligen zu überzeugen, diese Ehe doch für gescheitert zu erklären. Und 1187 wird die Ehe dann geschieden und Juri wird nach Konstantinopel geschickt, um ihn loszuwerden. Also man schickt ihn einfach in ein anderes Land. Juri mag ein Trinker sein und nicht besonders fähig, aber sich einfach so aus dem Land verscheuchen zu lassen, das ließ er dann doch auch nicht auf sich sitzen. Er schaffte es, sich Unterstützung zu sichern, auf der einen Seite nämlich bei ausländischen Mächten in Konstantinopel, denn in Konstantinopel hatte eine neue Dynastie die Macht ergriffen, die keine besonders freundschaftlichen Beziehungen zu Georgien pflegte. Und Juri nutzt das jetzt also für sich, um eine Allianz zu schmieden. Und er findet eben auch Unterstützer bei einigen georgischen Adligen, die also nach wie vor nicht akzeptieren wollen, dass eine Frau auf dem Thron sitzt. Juri geht militärisch gegen Tamar vor, aber Tamar zieht nun ihrerseits Truppen zusammen und verteidigt sich gegen ihren Ex-Mann. Zweimal versucht sich Juri auf militärischem Weg auf den georgischen Thron zu putschen und seiner Frau oder Ex-Frau die Krone wegzunehmen. Und beide Male wird er von Tamars Truppen besiegt und schließlich endgültig aus Georgien vertrieben und verbannt. Und nachdem also ihre Macht gesichert ist, entzieht sie auch den georgischen Adligen, die Juri unterstützt hatten, die Macht und stellt auf diese Weise sicher, dass man also nicht weiter gegen sie intrigieren konnte. Tamars Stellung am Hof ist also gestärkt, hat sich wesentlich verbessert und nach dieser Episode hat sie auch allen Grund, den Adligen bei der Wahl eines neuen Ehemanns nicht nochmal freie Hand zu lassen. Und diesmal überwacht sie selbst die Suche nach einem Ehemann. Es gibt mehrere Anwärter, die um ihre Hand werben, denn sie ist geopolitisch, die Lage von Georgien ist geopolitisch wertvoll für andere Mächte. So wertvoll, dass sogar Friedrich Barbarossa, der Kaiser über das Römisch-Deutsche Reich, ihr einen seiner Söhne anbietet, weil er damit natürlich hofft, sein Reich durch Hochzeit zu erweitern und noch mehr Einfluss zu haben und seinen Einfluss weiter in Richtung von Byzanz auszudehnen. Tamar lehnt dieses Angebot allerdings höflich ab. Sie hat keine Lust, zu einem Teil eines größeren Reiches zu werden. Sie bekommt auch Angebote von der anderen Seite, nämlich von der muslimischen Seite. Der Sultan eines muslimischen Staates in Anatolien schickt ihr einen Brief und das ist, glaube ich, die bis dato seltsamste Brautwerbung, die mir untergekommen ist. Denn seine Idee von Diplomatie, wenn man eine Ehe einfädeln will, die war ziemlich fehlgeleitet. In dem Brief erklärt er, dass Frauen ohnehin allesamt schwach seien, schon mal eine sehr gute Ausgangsposition, und dass Tamar ihn aber definitiv heiraten solle, aber unter einer Bedingung, wenn sie nicht vom Christentum zum Islam konvertieren würde, würde man sie wie eine Konkubine behandeln. Man kann sich nur sehr schwer vorstellen, wie Tamar dieses verlockende Angebot ablehnen konnte. Ich würde auch gern Mäuschen spielen am Hof von Tamar und hätte gern die Reaktion miterlebt, nachdem der Gesandte des Sultans ihr diesen Brief also vorgelesen hat. Wir haben allerdings einen sehr guten Hinweis darauf, was Tamar von diesem Heiratsantrag hielt. Sie schickte nämlich Truppen gen Anatolien und besiegte den unverschämten Sultan. Also das hat er sich selbst eingebrockt, würde ich sagen. Und Tamar entscheidet sich später für den regionalen Prinzen David Soslan als ihren zweiten Ehemann. Die beiden heiraten zwischen 1187 und 1189. Und diese Ehe ist nach allem, was wir wissen, eine glückliche Ehe. Die beiden bekommen zwei Kinder. Sohn Georgi wird 1193 geboren, Tochter Rusudan wahrscheinlich im Jahr darauf. Und David Soslan erwies sich auch als kompetenter Militärführer. Der führt Tamar vor allem im Westen, in Byzanz und im Südosten im heutigen Iran erfolgreiche Feldzüge unternimmt. Und die alte Chronik, die erzählt dazu, Zitat, die Zeichen eines glücklichen Lebens waren deutlich zu erkennen. Sie unternahmen siegreiche Feldzüge in die oberen und unteren Regionen und es gab nirgendwo einen Feind. Dass es nirgendwo einen Feind gab, das ist ein bisschen, ja, rosig ausgeschmückt, aber die Chronik verweist hier darauf, dass die Regentschaft von Tamar eben wirklich als goldenes Zeitalter Georgiens bezeichnet wird, denn sie erweiterte das Reich, sie machte Georgien zu einer stabilen, führenden Macht in der Region. Und das ist eben auch deshalb bemerkenswert, weil das christliche Georgien in dieser Zeit von mehreren muslimischen Ländern umgeben war, die ihm eben nicht freundlich gesinnt waren. Immer wieder fielen zum Beispiel ausländische Truppen in die Grenzregionen von Georgien ein und plünderten dort Städte und Dörfer. Das benachbarte Armenien wurde wieder und wieder zum Spielball zwischen christlichen Armeen aus Georgien und muslimischen Armeen aus den benachbarten Sultanaten. Und Tamar sicherte in ihrer Regentschaft nicht nur die Außengrenzen ihres Reichs, sondern erweiterte es auch und ihre Armee schaffte es auch, muslimische Truppen aus Georgien und aus Armenien herauszuhalten und ihr Herrschaftsgebiet eben auf Armenien auszudehnen. Hier sei also deutlich darauf hingewiesen, dass Tamar keine Friedenskönigin war. Wenn man von ihrem goldenen Zeitalter spricht, dann bezieht sich das eben nicht nur auf ihre Reformen, ihre Förderung der Kultur und die Förderung von wichtiger Infrastruktur, sondern eben auch auf die Machtausdehnung in der Region. Und die erfolgte durch Feldzüge. Und bei denen ließ Tamar ihre Truppen genauso agieren und auf die gleiche Weise feiern und plündern, wie es andere Herrscher taten. Unter ihrer Führung expandierte das Georgische Reich wirklich erheblich und wie damals üblich verwüsteten ihre Truppen im Zuge dieser Feldzüge die feindlichen Gebiete. Sie plünderten, sie nahmen Sklaven und danach verlangte Tamar von den unterworfenen Gebieten auch Tributszahlungen. Wer sich weigerte, musste weitere Angriffe fürchten, deswegen entschieden sich die meisten eben dann tatsächlich Tributzahlungen abzugeben. Die georgische Chronik spricht auch durchaus mit Stolz über Tamars Eroberungen. Da kann man nämlich lesen, Zitat, wer sie kennenlernen will, der soll die Städte, Festungen und Gebiete sehen, die einst den Sultanen gehörten und von ihr eingenommen wurden. Die Grenzen, deren Größe seit ihrer Thronbesteigung verdoppelt wurden und die endgültigen Grenzen des Königreichs sind. Übrigens zog Tamar aber nicht selbst in die Schlacht, sondern David Soslan leitete einen Großteil des Militärs oder war der Oberbefehlshaber und hatte natürlich aber auch Feldherren, die dann für ihn loszogen. Aber Tamar begleitete ihre Truppen bis zur Grenze des Reichs und sie betete öffentlich für den Erfolg der Feldzüge. Es wird oft gesagt, dass sie in jeder Kirche auf dem Weg bis zur Grenze Halt machte und dort für den Erfolg ihrer Truppen betete. Eine ihrer größten Herausforderungen war die Auseinandersetzung mit dem Perserreich. Ein entscheidender Moment in dieser Auseinandersetzung, die sich also über Jahre hinzog und in der Tamar lange darum rang, die Obermacht zu bekommen, das war die Schlacht von Shamkor im Jahr 1195, in der 30.000 georgische Truppen unter der Führung von David Soslan gegen eine muslimische Koalition von 60.000 Mann kämpften und sie besiegten. Das war also wirklich ein Riesenerfolg. Auch dazu findet man eine Beschreibung in der Chronik von diesem spektakulären Siegeszug. Zwei von Tamars Feldherren paradieren diese gefangenen Anführer und die erbeuteten Schätze regelrecht an ihrer Herrscherin vorbei. Und die Chronik beschreibt diesen Siegeszug so. Zitat, tatsächlich entnahmen die angesehenen Männer Zacharia und Ivane ein Fünftel aus den königlichen Schatzkammern der Besiegten und reiten bepackte Kamele und reich dekorierte Pferde auf. Sie ließen auch die gefangenen Anführer antreten, jeder mit seinem Banner. Und das erste war das Banner des Kalifen des Atabek und so weiter, einer nach dem anderen. Die Gefangenen wurden würdevoll zu Tamar gebracht und boten ihr die Beute als Geschenk an. Man brachte die Führer Persiens zu ihr, um ihr die Ehre zu erweisen. Sie verneigten sich vor ihr und gratulierten ihr zu der glücklichen Herrschaft, die Gott ihr geschenkt hatte. Danach betraten sie die Stadt und jeder brachte seine Gaben dar. Gold und Schmuck und Utensilien aus Gold, Edelsteine und Perlen von unschätzbarem Wert, Kettenhemden, Helme, gebrauchte Schwerter, farbig und mit Goldbrokat verzierte Tücher und reiche Kleider, Pferde und Maultiere, goldene Halsketten, besetzt mit Edelsteinen und Perlen, verschiedene Arten von Weihrauch und aromatische Substanzen, alle in Kupfergefäßen gebracht. Zitat Ende. Also das muss wirklich eine Riesenparade, ein Riesensiegeszug gewesen sein. Und das klingt ja wirklich wie ja unvorstellbare Reichtümer und Beute, die da angekarrt wurden. Und bald darauf gab es eine zweite sehr bedeutende Schlacht, nämlich die Schlacht von Basyani im Jahr 1201. Der seldschukische Sultan hatte den Herrscher eines der Königreiche gefangen genommen, die Tribut an Georgien zahlten und eigentlich unter georgischer Kontrolle standen. Und der Sultan schickte dann einen Gesandten mit einem Ultimatum an Tamars Hof. Und er drohte Tamar, sie zu einer Konkubine in seinem Harem zu machen und forderte, dass sie die Kontrolle über die muslimischen Gebiete in der Region sofort aufgeben sollte. Und falls das nicht Drohung genug war, drohte er ihr auch noch mit einem Glaubenskrieg gegen die Christen der Region. Tamar ließ sich von dieser Forderung aber nicht einschüchtern, sondern berief ihr Parlament ein und erklärte Krieg gegen den Sultan. In nur 10 Tagen soll Georgien eine Truppe mit einer Stärke von 80.000 Mann zusammengezogen haben, die dann gegen den Sultan zogen. Und der Sultan soll, je nach Schätzung, mindestens 150.000 Mann in seiner Armee gehabt haben. Manchmal ist sogar von doppelt so viel die Rede, wobei man das mittlerweile für übertrieben hält. Aber selbst 80.000 gegen 150.000 Mann ist natürlich auch immer noch, das sind wahnsinnige Truppenstärken und die georgische Armee war eigentlich unterlegen. Aber Tamars Truppen waren so schnell zum Schlachtfeld vorgedrungen, dass sie die Übermacht des Sultans noch gar nicht voll kampfbereit vorfanden. In der dann folgenden Schlacht besiegten Tamars Truppen also auch dank dieses Überraschungs- und Überrumpelungseffekts die Übermacht des Sultans und damit sicherte sich Tamar endgültig die Kontrolle über die Region. Und diese Schlacht war auch eine der größten ihrer Zeit. Tamars Herrschaft war in vielerlei Hinsicht fortschrittlich. Sie führte nämlich auch politische Reformen durch und schaffte zum Beispiel die Todesstrafe und auch die Verstümmelung von Kriminellen ab. Sie investierte in den Bau von Straßen, Brücken und Wasserwerken und sie unterstützte das Bildungswesen. Es heißt, dass sie 10% der königlichen Einnahmen, also auch von denen aus Kriegszügen, an Kirchen und Armenhäuser gespendet hat und Tamar wurde deshalb als sehr, sehr großzügige Förderin der Kirche bekannt. Sie förderte außerdem die Kunst und auch eine lebhafte Literaturszene. Und auch wenn Georgien gegen die persischen Machthaber wiederholt in die Schlacht gezogen war, gab es einen lebhaften künstlerischen Austausch in dieser Zeit. Es gab mehrere persische Kunstschaffende, die nach Georgien kamen und die dort also auch Kunst und Kultur beeinflussten. Während der Herrschaft von Tamar entstand außerdem eines der bekanntesten und bedeutendsten Werke der georgischen Literatur, nämlich das Epos Der Recke im Tigerfell von Shota Rustaveli. Das gilt als Nationalepos Georgiens heute und Rustaveli ließ sich von den Vorgängen an Tamars Hof für die Geschichte in seinem Gedicht inspirieren. Es gibt zum Beispiel die Szene der Krönung einer Königin und die scheint sehr eindeutig von Tamars Krönung ja beeinflusst zu sein oder inspiriert zu sein. Es ähnelt nämlich dieser Szene, in der sie von ihrem Vater gekrönt wurde. Und es gibt das Gerücht, dass Rustaveli nahezu unsterblich in Tamar verliebt gewesen sein soll und dass er sein Epos also auch als eine Art Loblied auf sie verfasst hat. Tamars Regentschaft dauerte also 2 Jahrzehnte. Und wenn man bedenkt, dass am Anfang nicht mal klar war, ob sie sich auf dem Thron würde behaupten können, unmittelbar nachdem ihr Vater gestorben war, nachdem die Adligen so gegen sie intrigierten und versuchten, sie zu kontrollieren, dann ist es wirklich erstaunlich, dass sie sich ihre Macht sichern und zurückerkämpfen konnte. Und dass sie dann eine Regierung geführt hat, in der sie also auf der einen Seite militärisch wirklich keine Auseinandersetzung scheute und gleichzeitig eben auch ihr Land versuchte zu modernisieren und zu reformieren. Nach etwas mehr als 2 Jahrzehnten an der Macht erkrankte Tamar dann und starb im Jahr 1213. Ihr Mann David Zoslan war bereits vor ihr gestorben. Nach Tamars Tod übernahmen deshalb ihre Kinder die Macht, erst Georgi, dann Rusudan. Aber schon in weniger als einem Vierteljahrhundert war das große georgische Reich wieder zerfallen, denn ihre NachfolgerInnen konnten die Macht in der Region nicht in der Form halten, wie Tamar sie gehalten hatte. Aus dem Norden drangen nämlich die übermächtigen Mongolen ins Land und denen war wirklich, das war eine ganz neue militärische Auseinandersetzung, die man da führen musste. Und wenn ihr mehr über die Mongolenherrschaft erfahren wollt, dann findet ihr ja in meinem Podcast-Feed auch eine Folge über die bedeutende Rolle, die Genghis Khans Töchter dort gespielt haben. Übrigens ist bis heute nicht bekannt, wo Tamar begraben ist. Manche vermuten ihre Gebeine in der Klosteranlage Gelati, aber eine Grabstätte konnte dort tatsächlich bis heute nicht identifiziert werden. Und dann gibt's noch eine georgische Legende, die besagt, dass Tamar verfügt hatte vor ihrem Tod, dass sie in ganz Georgien begraben werden wollte. Und dass deshalb nach ihrem Tod 4 Gruppen von Reitern mit 4 Särgen in alle Himmelsrichtungen ausritten und sie diese Särge an einem geheimen Ort bestatteten und dass deshalb niemand weiß, wo sie also begraben ist. Die georgische orthodoxe Kirche hat Tamar heilig gesprochen und das Epos der Recke im Tigerfell, das ist bis heute eines der bedeutendsten Werke in Georgien und es wird bei Hochzeiten als Geschenk an die Braut übergeben. Das war also der Blick auf Tamar und ihre Regentschaft über Georgien. Schaut euch unbedingt mal Bilder des Klosters Varzia an. Das ist ursprünglich als Grenzfestung angelegt worden von Georgi III., also Tamars Vater. Und Tamar hat es dann vervollständigt und als Kloster genutzt. Diese Anlage, die ist aufwendig in eine 500 Meter hohe Felswand geschlagen worden. Die ist riesig und die Arbeit, die das gemacht haben muss über Jahre, die kann man sich kaum vorstellen. Und in der Klosteranlage gibt es auch ein Wandbild von Tamar und von ihrem Vater Georgi III., das sie im Moment der Krönung zeigt. Dieses Wandbild ist übrigens eine der wenigen und eine der bekanntesten Darstellungen, die wir von Tamar haben. Schaut euch also gern mal diese Wanddarstellung an, schaut euch die Klosteranlage an und geht vielleicht auch mal ein bisschen auf Fotosafari durch Georgien, wenn ihr bei euch daheim auf der Couch sitzt, denn das Land ist wirklich sehr, sehr schön. Mit dieser Empfehlung und einem hoffentlich unterhaltsamen und spannenden Einblick in das Leben und die Regierungszeit von Tamar von Georgien verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns dann also mit dem neuen Rhythmus wieder Anfang Februar. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Jahr 2025 und bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.